Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
Infektionsgefahr. Ja, ja, das machen wir hier ein. Ist das denn sozusagen die Pathologie?
Ja, ja. Für den Raum, den wir bearbeiten, wo die frisch toten Tiere reinkommen, die bearbeitet werden.
Detlef Matzke hat den Eisbären Knut so lebensnah präpariert, dass jedem Museumsbesucher ein Oh wie süß entfährt.
Achso, seien Sie vorsichtig, sag mal hier, wir können immer irgendwelche Spritze abkriegen.
Ja, ja. Also, das halte ich auch.
Ich gehe bei ihm in die Lehre. Wie macht man tote Tiere wieder lebendig? Zum Mikrokosmos aus der Präparatorenwerkstatt des Berliner Naturkundemuseums begrüßt Sie Manuel Gogos.
Sie tragen ja weiß, fast als ob Sie ein Arzt wären.
Es ist ja grundsätzlich so, ein Tier, was im Zoo oder Tierpark stirbt, wird zuerst in die Pathologie geschafft. In der Pathologie selber werden dann Todesursachen untersucht. Das Tier wird erstmal aufgeschnitten, dann nimmt man die einzelnen Organe raus. Und ähnlich wie das in der Pathologie bei Menschen ist, versucht man die Todesursache dieses Tieres zu ermitteln, indem man Herz, Leber, Lunge, Darmtrakt und Mageninhalt untersucht. Dann ist es so, erst wenn das Tier, sagen wir mal, unbedenklich ist, wird es freigegeben für die Präparation. Die Tiere sind dann alle komplett ausgenommen erstmal und im Regelfall ganz frisch. Das heißt, das Tier hat am Vortag gelebt, ist am nächsten Tag in Pathologie gekommen und am Nachmittag ist es eigentlich bei uns im Museum.
Eigentlich normalerweise schon auf dem Tisch.
Auf dem Tisch. Das ist, sagen wir, wirklich ganz, ganz frisch und ganz fast lecker, würde man sagen.
Ja, vielleicht werden sich die Zuhörer fragen, ob man hier irgendwas riechen kann. Ich weiß nicht, das ist Fleischgeruch jetzt oder ist das schon ein bisschen Verwesung mit drin?
Wie beim Fleischer. Es gibt natürlich auch, sagen wir mal, Tiere, die haben einen Eigengeruch. Das heißt also, wenn Sie hier einen Wildschwein auf dem Tisch haben oder wenn Sie im Wald unterwegs sind, da ist vorher ein Wildschwein lang gelaufen, riecht man auch. Die haben so einen sehr markanten, würzigen, wie beschreibt man so?
Maggi-Geruch
eigentlich. Ach. Sehr typisch. Also.
Vielleicht können Sie uns sagen, was wir jetzt hier vorhaben.
So, wir haben jetzt hier einen toten Serau auf dem Tisch zu liegen, der aus dem Zoologischen Garten stammt. Der Serau selber ist eine Ziegenart, die kommt in Japan vor, relativ selten in den zoologischen Gärten zu sehen, also eine gewisse Rarität. Ich glaube, das ist auch der letzte, der hier irgendwie in Berlin gelebt hatte. Und wir werden uns den jetzt erstmal anschauen und von außen uns angucken, was daran zu sehen ist. Und anschließend werden wir dem Tier das Fellchen erstmal über die Ohren ziehen, also abziehen, die Haut abziehen. Dann werden wir Muskelstudien machen und werden ihn soweit vorbereiten, dass man da eine Dermoplastik rausmachen kann.
Tiere werden schon lange nicht mehr ausgestopft. Was ich hier im Naturkundemuseum in Berlin sehe, nennt sich Dermoplastik. Das heißt, das Tier wird nachmodelliert.
Ich bin jetzt gerade dabei, eine Totenmaske abzunehmen. Das heißt, wir haben den Abguss von dem Tier. Die Nase ist ausgebrochen, die macht aber nichts. Und durch die Totenmaske hat man sehr schön die Form der Nase und die Augenumgebung und das ganze Gesicht. Das zeichnet sich ab.
Die Augen sind glasig?
Ja, die trüben nach dem Tod immer ein.
Werden Skalpelle ausgepackt?
Das Erste ist, dass man sich erstmal kurz verständigt über die Schnittführung. Es gibt sicherlich da verschiedene Möglichkeiten. Man könnte rein theoretisch den Schnitt auf den Rücken machen. Das macht man, sagen wir mal, bei sehr kurzhaarigen Tieren, die, sagen wir mal, eine ganz kurze Behaarung am Bauch haben. Das heißt also, so eine Naht lässt sich am Bauch den Kopf verstecken. In dem Fall würde ich jetzt hier auf dem Bauch das machen, weil es dann doch sehr lange Haare hat. Man sieht also die Naht am Bauch nicht. Wir wollen ja, sagen wir, das Präparat so lebensnah wie möglich machen und lebende Tiere haben keine Naht am Bauch oder an den Füßen. Also da muss man sich, sagen wir, die Stellen suchen, wo man die Naht am besten verstecken kann. In dem Fall ist die klassische Sache, dass man eigentlich anfängt vorne bei den Hufen, bei den Beinen, auf der Hinterseite der Beine bis nach vorne. Dann geht man, sagen wir, bis an die Brust ran, dann schneidet man den, von der Brustspitze bis hinten über den Bauch die ganze Sache auf und kann, sagen wir, dadurch...
Ja, man hilft ihn quasi aus dem Anzug.
Man hilft ihn aus dem Anzug aus. Wir fangen einfach mal an und schauen mal, wie es geht.
Der Chefpräparator des Berliner Naturkundemuseums geht bald in Rente. In einem Workshop gibt er einer jungen Kollegin seine Erfahrungen weiter.
Können Sie mir Ihren Namen sagen und was Sie hier machen?
Ja, ich bin Jacqueline Winkler und ich mache hier zurzeit das Volontariat im Präparationsbereich. Also ich habe die dreijährige Ausbildung in Bochum gemacht. Das ist so die Standardausbildung in Deutschland. Und war auch bei Körperwelten kurzfristig mal angestellt. Ja, und jetzt bin ich hier.
Körperwelten, das heißt, Sie haben auch Menschen präpariert.
Ja, also ich war in der Gubener Plastinate GmbH, also da wird auch vor Zuschauern bzw. Besuchern direkt seziert und positioniert und ja, ich habe da größtenteils an Menschen gearbeitet.
Spüren Sie einen Unterschied, wenn Sie einen Menschen oder ein Tier präparieren?
Na, die Vorgehensweise ist ganz anders. Also beim Tier konzentriere ich mich darauf, die Haut zu konservieren und letztendlich die Form zurückzugeben und beim Menschen war es halt immer so, dass die Haut quasi das Erste war, was abgetragen wurde, um darunter die Muskelschichten und einzelnen anatomischen Strukturen zu zeigen. Also da ging es dann eher um den Körper und weniger um die Haut.
Jetzt haben wir hier irgendwo schon mal am Schädel den Gehörgang. Das ist hier. Das Ohr ist schon mal sozusagen vom Schädel gelöst. Machen wir auf der anderen Seite auch. Im zweiten Ohr.
Jetzt können Sie das Fell eigentlich schon...
Man sieht, dass zwischen der Haut und dem Muskelkörper hier solche Bindegewebe ist. Und das kann man einfach mit kleinen Schnitten lösen. Oder man kann es auch teilweise von Hand abziehen. Mhm. Es gibt so verschiedene kleine Tricks, die man da hat, um sowas zu machen. Ich habe so einen Film gesehen von einem Hirten, irgendwo in Griechen oder so. Der hat Schafe geschlachtet und da hat er quasi am Fuß einen kleinen Schnitt gemacht, hat die ganze Schafe aufgeblasen mit der eigenen Lunge. Mhm. Hat einfach zwischen der Haut und dem Muskelkörper Luft reingeblasen und dann löst sich quasi die Haut wie von selbst. Das ist ganz hervorragend, denke ich.
Die machen ja auch Musik mit den Ziegenhäuten hinterher da.
Ich glaube, die werden dann noch behandelt, die Häute vorher, die gejagt und zum Dudelsack da verarbeiten.
Der Ziegenflüsterer.
Ja, gut, ja. So wird er uns hier in Erinnerung bleiben.
Weil ich immer finde, dass die so ein bisschen so einen dämonischen Blick haben, also einfach durch die Augenform. Also so.
Sie sehen ja immer lustig aus eigentlich, wenn man sich so Ziegen in der Kunst anguckt, irgendwie so, die als Faun dann da auftauchen, die haben schon alle irgendwo etwas sehr Markantes.
Pan
war ja der Hirtengott, der hat auch, der hat Hörner gehabt und hat auch so Hufe gehabt. So ähnlich wie es Zentaur gibt, wo dann Pferd und Mensch zusammen sind, ist bei Pan halt eine Ziege und Mensch. Und irgendwie die haben so ein eigenartiges Lächeln, während ein Schafen meistens immer etwas mürrisch guckt.
Okay, da zieht man die Muskeln hervor.
Treten. Kommen sie langsam raus. Ja.
Mhm. Wie man sieht, also Muten tut da kaum was.
Also insofern eine saubere Angelegenheit.
Eine relativ saubere Angelegenheit.
Die Afterklauen sitzen hier fest dran. Ja, ganz eigenartig oder so, ja. Und man sollte natürlich möglichst wenig Löcher reinstellen. Die Haut, das heißt, das Skalpell ist messerscharf im wahrsten Sinne des Wortes. Und man muss da schon ein bisschen aufpassen, dass man da weder in das Fell ein Loch reinschneidet, noch in den eigenen Finger. Weil das Erstaunliche ist, mit einem scharfen Skalpell schneidet man sich eigentlich selten in die Finger. Man schneidet sich immer nur mit stumpfen Skalpellen in die Finger. Mhm. Man arbeitet leicht und geht durch und ist berechenbar.
Jetzt hat der Präparator das Tier tatsächlich ganz nackt ausgezogen. Muskeln und Sehnen liegen offen vor uns da.
Das ist ein toller Moment. Ich kann jetzt mit dem Tier eine Muskelstudie machen, eine Bewegungsstudie. Ich kann jetzt sehen, kann jetzt erstmal überprüfen, wie weit geht dann die Schulter. Wie weit kann ich nach vorne gehen, wie weit kann ich nach unten gehen? Was ist denn da für ein Bewegungsrat? Das sind Sachen, die man angucken muss. Ich kann jetzt solche sehen, auch was für Muskulaturen vom Brustbein zum Oberarm gehen, die Schulter hier fixieren. Man guckt an, welche Muskulaturen am Hals langlaufen. Das ist ganz gut zu sehen, was da halt an anatomischen Sachen passiert.
Ein Muskelspiel passiert. Was von dem toten Tier werden Sie jetzt weiterverwenden für die Dermoplastik?
Es ist so, wir haben ja bei dem toten Tier die Totenmaske genommen. Das ist das eine, was wir brauchen. Das zweite, was wir brauchen, ist das Fell. Das Fell wird jetzt erstmal zunächst gewaschen, dann wird dann konserviert und geht zum Gerber. Das kommt mit drauf.
Und Sie wässern das Fell?
Ich wasche es. Also ich entferne jetzt mit ganz normalem Spülmittel Schmutz, eventuell Körperflüssigkeiten, wenn er doch ein bisschen geblutet hat. Oder wir hatten es ja zwischen den Hufen zum Beispiel auch vorne am Auge, hat er halt sehr große Sekretdrüsen gehabt. Da wasche ich noch das Sekret aus. Ja.
Wenn der Alkoholgehalt zu niedrig ist, dann kann die ganze Sache in eine Essigsäuregärung dann umschlagen. Mhm. Und dann wird das Ding vergammeln. Also geben wir mal ein bisschen was zu.
Matzke rührt die Alkohollösung an. Darin wird das Fell dann zum Gerber transportiert. So, da kommt das Fell jetzt rein, oder?
Kommt das Fell jetzt rein. Mhm.
Was würde passieren, wenn man das Fell da nicht reintun würde?
Es würde erstmal wahrscheinlich austrocknen und dann natürlich trotzdem weiter dem Lauf der Natur folgen. Das heißt, es würde zerfallen.
Und deswegen sieht man in den Sammlungen auch überall die Gläser mit Alkohol und die...
Das ist eine gute Möglichkeit, sagen wir, das komplette Tier aufzubewahren. Fische oder Schlangen oder irgendwelche anderen Sachen sind vollständig im Halt im Alkohol drin. Okay. Ich kann mir was zum Darm sagen. Gerber hat eine solche Maschine, wie wir hier auch so stehen, ein sogenanntes Rundmesser. Das heißt, man kann den Exzellenz mal einschalten. Dann rotiert diese Klinge. Erstmal, das ist eine tellerförmige Klinge, die ist, sagen wir, scharf und die Kante ist umgelegt zur Seite. Das heißt, die Schneide ist nicht diesem rechten Winkel abgeknickt zu der Fläche. Das ist so, dass der Gerber das Fell über diese Kante zieht und dann schneidet sozusagen diese Klinge das, was, sagen wir, an Bindegewebe und an zu viel Lederhaut ist, dann ab, bis die Haut dann wirklich da auf diese Millimeterstärke runtersteht. Wenn wir jetzt sagen, wir haben das Tier abgezogen, dann ist es so, dass man die Muskeln systematisch vom Knochen runterlöst, um das zu verstehen, wie das Tier im Inneren funktioniert. Und dann haben wir quasi ein sogenanntes Rohskelett, das heißt, also die Knochen ohne Fleisch. die werden gewässert zunächst, dass das Blut aus den Knochen rausgeht und dann kommt das in eine Mazerationsanlage und da werden also Fermente zugegeben, die dann diese organischen Substanzen zerlegen und zersetzen. Das heißt, ich hole dann nach einer Woche ein sauberes, weißes Skelett aus dieser Mazerationsanlage heraus.
Der große Kessel. Das ist die Entfettungsanlage.
Eine Entfettungsanlage, ja. Das heißt, also wir haben in den Knochen noch Körperfett drin. Wir wollen ja quasi saubere, ordentliche Knochen haben, die für die Ewigkeit haltbar sind. Und da wird mit einer Chemikalie, die heißt Methylenchlorid, wird das Fett aus den Knochen herausgelöst. Also kennt ihr das von Suppenknochen zum Beispiel, die man nimmt, um dann eine kräftige Suppe draus zu kochen. Das heißt also, in den Knochen und Knochenmark ist Fett drin und das Fett wollen wir raus haben. Was normalerweise, also da der Koch, der freut sich, wenn er schöne Markknochen hat, um dann eine tolle Suppe draus zu machen. Und das wird ja also auf chemische Wege herausgelöst und dann sind die Knochen also sauber, blank und für die Ewigkeit haltbar.
Und die Knochen, die benutzen Sie dann wiederum?
Die nehme ich jetzt zum Modellieren. Das gucken wir uns als nächstes mal an.
Die Haut des japanischen Saraus geht jetzt zum Gerber. Die Knochen bleichen noch einige Tage in der Mazerationsanlage. Deshalb folgen wir Detlef Matzke jetzt in einen weitläufigen hellen Raum direkt unter dem Dach des Naturkundemuseums. Hier erinnert alles an ein Künstleratelier. Große Oberlichter, viele Fotos und Anatomiezeichnungen an den Wänden, die Gipsabgüsse auf Tischen und Podesten. Hier demonstriert der Präparator uns jetzt den zweiten wichtigen Arbeitsschritt der Dermoplastik, das Aufmodellieren eines Blauschafs aus Ton.
Gerade mit diesem Tuch drapiert und so weiter, hat das Ganze doch so eine künstlerische Anmutung.
Das Tuch unten drin, aber jetzt nur, dass man sich sagt, man stellt sich dieses Felsen vor, wie der aussieht. Das ist also ein Blauschaf, das lebt also im Hochgebirge von Tibet. Und da ist es natürlich so, dass man sich dann also irgendwo diverse Fotos anschaut von diesen Tieren im Vorfeld. Und dann hat man, sagen wir mal, so eine Idealvorstellung. Dann sucht man also aus diesen vielen Fotos irgendwas zusammen, was dann mal dem entspricht.
Das ist zum Beispiel jetzt hier eine Körperzeichnung von dem toten Tier gewesen. Guck mal, wir haben das Papier gepackt, haben dann eine Umrisszeichnung gemacht. Und dadurch hat man, sagen wir mal, erstmal zunächst schon die Maße. Man kann jetzt so mit Transparentpapier. Das kann ich zum Beispiel sagen. Ich übernehme, jetzt gucken wir hinten, die Partie des Beines bis hier, kann aber jetzt nochmal im Knie das ganze Bein weiter nach hinten drehen. Und man kann sich überlegen, wie es ist, wenn er sich vorne tiefer runter geht.
Ja, oder wenn er eben berg runter geht.
Ne? Berg runter geht
oder rauf geht.
Ja. Wo die Drehpunkte jeweils sind. Ne? Also so ein Körper, die Anatomie ist sehr viel mit Mechanik verbunden, mit Muskelzugwirkungen und ist unheimlich viel, was man da beachten muss.
Wenn man selber da, sagen wir, Sport treibt oder im Fitnessstudio ist, kann man, sagen wir, seine eigenen Muskeln selber trainieren, spüren und kann sich jetzt, sagen wir, in das Tier hineinversetzen. Also wenn ich mich jetzt in eine bestimmte Bewegungssituation bringe, kann ich selber am eigenen Körper spüren, wie der Schwerpunkt ist, wo ich, sagen wir, mein Last drauf habe, wo Luft ist, also welcher Muskel angespannt ist in der Phase. Ich nehme jetzt selber.
Also er macht hier gerade Übungen, das würde ich meinem Publikum gerne zeigen.
Man versucht, sagen wir, in bestimmten Phasen selber die Haltung, die Körperhaltung dieses Tieres einzunehmen, indem man sagt, das ist zum Beispiel das Bein, was ich nach vorne nehme, wo jetzt, sagen wir, das Körpergewicht drauf ist, so wie ich meinen eigenen Nacken spüre, müsste das Viech ja auch seinen Nacken spüren in der Phase.
Das heißt, Sie werden zu dem Tier.
Man wird zum Tier, in irgendeiner Form schon.
Ein Tierpräparator ist offenbar auch ein Kunsthandwerker. In dieser Werkstatt werden Tiere mit einem Tastzirkel vermessen, um die Breite von einem Schultergelenk oder einem Becken auf die Plastik zu übertragen. Die Knochen werden an die Plastik angelegt, um ihre Stellung genau nachzuempfinden. Dann werden die Tiere aus Ton modelliert, ganz so, als wären sie eine Skulptur. Und dazu hört Matzke Musik.
Mit der Musik ist so eine Sache, das hängt sehr von der Stimmung ab. Das heißt, also, wenn man fängt erst mit so einer Sache an, dann kann auch mal sein, dass man jetzt, wenn man mit Gips arbeitet, dann also irgendwo dann sich mal lieber Rammstein nimmt beim Gips abkloppen, da muss etwas krachen oder so. Aber sonst ist Klassik eigentlich eine Sache, die sehr entspannt ist und wo man sich dann auch sehr konzentrieren kann. Bei mir jetzt zumindest ist persönlich so.
Wir hatten ja schon fast jede Form von Musik, die man sich so vorstellen kann, von Kehlkopfgesang.
Mongolischen
Kehlkopfgesang über südamerikanische Trompeter, die, keine Ahnung, 3000 Noten die Sekunde spielen müssen. Da ist Jazz echt noch das Angenehmste. Und Marschmusik.
Wenn man sagen wir, in so einer Arbeitseuphorie ist, dann kann man da sicherlich musikalisch die Vollen gehen.
Ja, aber wenn Sie jetzt Wagner hören, dann müssen Sie auch die Tiere etwas stärker machen, oder?
Ja. Wenn man den Hexenritt sich da anhört von Wagner, dann kommt man natürlich so in den richtigen Schwung oder so. Wie heißt der? Der Ritt der Walküren, so ist das. Ja.
Den haben wir auch schon gehört.
Haben wir auch schon gehört, ja. Wir auch schon mal da gewesen hier.
Der Präparator bohrt Schrauben in das Holzgerippe des Blauschafs.
Man kann sagen, alle Schritte, die bis jetzt stattgefunden haben, waren Vorbereitung für das, was jetzt kommt.
Also im Modellieren kommt der Präparator oder die Präparatorin eigentlich zu ihrem zu der eigentlichen Herausforderung, sagen wir mal.
Keineswegs eine Arbeit, die unangenehm ist. Im Grunde ist es so, dass man sagt, es sollte schon bei der Anfänge simuliert, sollte das Ding im Kopf ja schon weitestgehend fertig sein. Ne?
Solierbühnen ist auch unheimlich praktisch, um auch kleineren Mitarbeiterinnen einen anderen Blick auf das Tier zu verschaffen.
Das Blauschaf steht jetzt auf einer Hebebühne. So kommt der lange Matzke, wie auch die kleine Jacqueline Winkler ran.
So, eins, Lutz geht alle an.
Das ist der Ton, der schon alles war. Da war schon ein Knut draus modelliert worden, also die Panda wären draus modelliert worden. Der Ton wird immer wieder verwendet.
Ach so.
Und das ist einfach so eine schöne, weiche Modelliermasse, mit der man natürlich alles machen kann. Und wenn man fertig ist mit Modellieren, kommt er wieder zurück in die Kiste, wird zusammengestampft und dann geht nächste. Machen wir es leiser, ja. Das erste Stück Ton ist immer komischer an der Sache. Das heißt, da ist man immer innerlich noch erstmal. Da ist ja noch nichts. Das heißt, das erste Ding, was man anklebt, ist so mental auch ein bisschen eigenartig. Also da, ja. Man sagt, dann gibt es auch kein Zurück mehr, eigentlich, wenn man anfängt zu modellieren.
Der Präparator und seine Volontärin backen den Ton an das Gerippe.
Der Ton klebt also unheimlich gut.
Zunächst wie ein Maurer Putz an die Wand wirft.
Aber ich muss eben sehen, was der auch dann verdichtet, dass da keine Luft drin ist.
Sollen wir parallel arbeiten? Oder?
Komm mal, und mal ran.
Es gibt auch Präparationskollegen, die schnitzen den Körper aus einem kompletten Styroporblock.
Ach.
Also nicht Styropor, sondern PU-Schaumblock. Die nehmen sich dann tatsächlich so einen Quader und schnitzen dann das Tier daraus, wie ein Bildhauer.
Legen Sie den Ton jetzt schon so an, wie bestimmte Muskelpartien liegen, oder ist das jetzt erstmal
nee, jetzt Füllmaterial? Der Brustkorb selber besteht ja aus Rippen und so einer Verbindungsmuskulatur, aber da ist ja gar kein Muskel zu sehen am Brustkorb. Erstmal. Das reine Volumen, was wir jetzt
machen. Okay. Das ist ein ganz geduldiges Tier, ne? Das wehrt sich gar nicht.
Da muss durch. Hat er keine Chance.
Wenn Sie jetzt die Augen schließen würden.
Ja, wenn ich so machen, dann kann ich jetzt sagen, wie ein Blinder über diese Plastik gehen. Dann kann ich quasi erstens spüren, ob das sagen wir, symmetrisch ist und ob sagen wir, die Form als solches stimmt. Dann merkt man am ehesten, ob irgendwelche Unebenheiten sind oder Asymmetrien, weil man mit beiden Händen gleichzeitigerweise ganz gut fühlen kann. Und hier ist natürlich noch eines unsymmetrisch, aber das können wir auch erstmal hinarbeiten. Außerdem geht mir die Musik auf die Nerven, damit ich das auch nicht höre.
Müssen wir mal wechseln?
Ja,
ja, aber das nimmt trotzdem, also ich meine, das wird natürlich alles dauern, aber es nimmt trotzdem auch schon irgendwie Gestalt an. So.
Muss ja auch. Mhm.
Dann greift Matzke zum Modellierholz.
Beim Modellieren sind die gleichen Werkzeuge, die jeder Bildhauer auch benutzt. Das heißt, wir haben also einerseits hier Modellierhölzer unterschiedlicher Form, mit denen man dann also irgendwelche Vertiefungen reinarbeiten kann oder irgendwelche glatteren Flächen rausarbeiten. Wir haben aber auch hier diverse Tonschlingen in unterschiedlichster Form. Mit denen könnte man jetzt also auch hier, zum Beispiel, wenn man die Rippen nacharbeiten möchte, aus dem Ton einfach einen Teil rausnehmen. Man könnte jetzt hier.
Ja, das Form sieht direkt wie eine Rippe aus.
Ja. So langsam reinarbeiten. Dann kann man das hier ein bisschen weicher machen, kann man die nächste hinterherziehen, wenn man wollte. Ich mache es jetzt mal schnell. Um jetzt hier Maulspalter, Nasenlöcher mit auszuformen, die wirklich nur wenige Millimeter groß sind, dann kann ich also auch da irgendwelche Oberflächenstrukturen da reinarbeiten. Wenn man das nicht verstärken kann, dann hier. Dann geht man dahinter mit einem Tropfen Wasser rauf und dann kriegt man da.
Und Sie, Herr Matzke, Sie kommen aus Berlin oder?
Potsdam. Berlin natürlich nahe als Berufswunsch. Man kannte als Kind das Museum schon.
Als Kind waren Sie schon hier?
Ja, sicher, mit Sicherheit war man als Kind schon im Kugelmuseum. Das war ja die Institution, weil man auch sehr stolz ist, dass man plötzlich hier arbeiten durfte selber.
Naja, stimmt, ja.
Das war das einzige große Naturkundemuseum weit und breit. Das war schon irgendwie bemerkenswert. Man ist gerne als Kind hierher gefahren, hat auch schon Kontakt zu Paul gehabt, als Jugendlicher dann später. Hat sich dann so ergeben.
Hatten Sie da ein besonderes Verhältnis zur Tierwelt, zur Biologie, keine Ahnung?
Man ist als junger Einzelkind gewesen, ist dann viel draußen in der Natur rumgerannt, hat dann alle möglichen Viecher selber auch gehalten.
Sie haben aber jetzt da, wo Sie in der Kindheit sich um die Tiere gekümmert haben, Sie haben die nicht seziert oder so, da gibt es ja immer so Geschichten.
Auch natürlich, ich war Jugendlicher gewesen, aber sind davon, dass man natürlich Luftgewehr gehabt hat und da flog das eine oder andere Vögelchen genau in die Kugel rein, die man da abgeschossen hatte. Die hat man natürlich auch selber schon präpariert, hat Bälle gemacht und hat auch, sagen wir mal, kleine Sachen mal präpariert. Es gab ja hier den berühmten Fischocki als Lehrbuch, wo ja drin stand, was man da alles probatorisch machen kann. War so ein bisschen autodidaktische Lösung.
Wobei Spatzen ein äußerst schlechter Anfang sind, weil sie einfach so klein sind, dass sich das auch mit der besten Anleitung beim ersten Mal schlecht machen lässt.
Da haben Sie selber auch schon Erfahrung mitgesammelt mit Spatzen, oder? Das klingt so.
Später, aber eigentlich ist so der typische Anfängervogel eine Krähe. Krähen sind, oder Mäusebussarde, sind von der Haut her recht robust, das heißt, man schneidet nicht so schnell Löcher rein, sind von der Größe her angenehm zu handeln, also man bricht sich nicht die Finger, wenn man kleine Flügelchen oder Füßchen verdrahten muss. Hast du eigentlich irgendwas gesammelt? Viele Präparatoren sind auch
Sammler. Mäuseskelette in Belgien halt gesammelt, wir haben Kleinsäuger infiziert gehabt.
Das machen Sie jetzt schon 45 Jahre.
Nicht nur, der hat auch andere Sachen gemacht zwischendurch. Da hat man ein paar Jahre lang eigentlich überhaupt nicht präpariert, da hat man, sagen wir, Ausstellungen konzipiert und Projekte gemacht für das Museum. Ich bin, sagen wir, schon seit 1969 in diesem Museum tätig.
Ah, ja,
okay. Man hat natürlich im Laufe der Zeit verschiedene Sachen gemacht. Zum Beispiel dann also irgendwas ein Projekt zu machen, die großen Fischsaal mit einheimischen Fischen, die man da selber gesammelt hatte oder gefangen hatte und dann quasi unter Wasserdioramen gebaut, bis hin zum Vitrinenbau, war alle mit drin. Das war eigentlich eine sehr schöne Sache auch gewesen. Einen oder so Vorbesaal zu gestalten und zu entwickeln. In letzter Zeit macht man eben wieder mehr Präparationen und weniger Ausstellungsplanung, was auch Spaß gemacht hätte. Ja, siehst du, kommst du auch ins Schwitzen.
Ich glaube, vor 50 Jahren hätte ich den Beruf noch nicht ergreifen können, weil dann hätte man mir irgendwo gesagt, willst du nicht was Vernünftiges machen? Oder ich glaube, die Arbeit mit toten Tieren ist, glaube ich, auch was man so von einer Frau nicht erwarten würde.
Ist das denn was die Leute Ihnen so entgegenhalten? Ekelst du dich nicht vor den toten Tieren oder sowas?
Ab und zu wird man das mal gefragt, ja. Aber meine Antwort darauf ist, nein, tue ich nicht. Also solange sie noch nicht angefangen haben, in den Verwesungsprozess überzugehen und zu stinken, ist da eigentlich wenig, was mich ekelt. Also ich finde es eher schön, das Tier mit den Händen zu erfassen, das Fell und die Formen und die aus der Nähe zu sehen. Was manche im Zoo dann nur aus der Ferne sehen können, darf ich anfassen und bearbeiten. Und das ist eigentlich das Schöne daran. Viel private Präparatoren, die Afrika-Trophäen von Jägern oder so präparieren, zeigen zum Beispiel auch Löwen, die sich auf Zebras stürzen. Und gerade diese extremen Bewegungsmomente oder diese Momentaufnahmen von extremen Bewegungen finde ich persönlich selten glaubhaft.
So private Präparatoren, ich meine, die arbeiten natürlich auch im Sinne ihrer Kunden.
Ja.
Und wenn die Kunden jetzt sagen, ich bin der Großwildjäger schlechthin, dann möchte ich das auch entsprechend, ne, den Effekt möglichst stark haben, wenn ich das irgendwo hinstelle. Wahrscheinlich ist das auch im Sinne ihrer Kunden, wenn die so arbeiten.
Oder? Ja, vermutlich schon. Ah, ja. Aber ich glaube, es gibt da einen Denkunterschied. Also im Museum arbeitet man selten da mit extremen Posen.
Die Jäger zum Beispiel sind oft gerne bereit, das Tier gefährlicher erscheinen zu lassen. Man zieht beim Wildschwein die Zähne noch einen Zentimeter weiter raus, damit der Keil etwas größer ist oder so. Er lässt sich besser verkaufen.
Das ist also Jägerlatein.
Ich kann natürlich, sagen wir, eigene Emotionen auf das Tier übertragen. Das heißt, ein Tier kann geschmeidig sein, es kann kraftvoll sein, es kann Spannung aufbauen oder so. Und da gibt es etwas Spielraum, den man hat bei der Gestaltung. Wenn man in einem Museum arbeitet und man stellt tote Tiere her, das klingt formal ein bisschen eigenartig oder so, aber man möchte eigentlich, sagen wir, nicht nur tote Tiere ins Museum stellen, dann möchte mit diesen toten Tieren letztendlich die Begeisterung für das lebende Tier wecken. Präparatoren machen auch Sachen, die, sagen wir, eigentlich nur zeigen sollen, was sie alles können. Das heißt, sie präparieren ja nicht in jedem Fall für alle Besucher, da der Besucher eh nicht erkennt. Das heißt, die präparieren für die Handvoll Leute, die einen Blick drauf haben und die sagen, mein Gott, die hat der gemacht oder wie.
Aber das heißt, es ist ein ganz eigener Menschenschlag dahin, oder kann man so nicht
sagen? Sicher, gut, weil Präparatoren sind jetzt schon komische Menschenpräparatoren. Es gibt einen Kollegen, mit dem ich sehr, sehr gut verstehe, mit dem ich viel, viel gemeinsam gemacht habe. Der hat also Pilzabformung gemacht oder so. Und das ist so sein persönliches Geheimnis. Er zeigt mir die Sachen, also ich gucke mir die Sachen an, er zeigt die jeden und keiner weiß, wie er das macht. Das heißt, die sind so exzellent.
Haben Sie denn auch so Tricks, wo andere staunen? Bestimmt, oder? Sie gelten ja schon auch als einer der besten Präparatoren Deutschlands,
heißt das? Ist egal. Ja. Nee, aber ich weiß, klar, man hat Erfahrung, man hat eine gewisse Routine und manche Sachen, die gehen einem da locker von der Hand oder so. Man kommt auch dann
der in so Präparator zieht ein Buch aus dem Regal, um vor der Nase des Reporters nachdrücklich auf ein Foto zu deuten.
Das ist jetzt. Wir hatten im Berliner Zoologischen Garten zwei Panda-Bären gehabt. Bao Bao und Yang Yang. Und der eine ist nach China gegangen, den haben wir präpariert und nach China geschafft und der andere ist in der Ausstellung zu sehen.
Das ist ja so eine sitzende Haltung?
Ja, das ist ja eine relativ typische Haltung. Die Pandas haben ja, sagen wir, einen relativ stark krummen Rücken oder so und sitzen ja eigentlich meistens gemütlich, haben irgendwie Bambus da vor der Nase und bewegen sich nicht so sehr viel.
Ja, genauso sieht der aus, wie so ein Bambus vor der Nase.
Ist ja auch, ja. Und ein zweiter Panda ist noch unten in der Ausstellung, den ich auch gemacht habe, der liegt da so etwas gemütlich auf dem Ast. Das war dieser sehr alte Panda gewesen und der hatte, sagen wir, ein paar Stellen gehabt, wo das Fell nicht mehr so sehr schön war. Der liegt sozusagen gemütlich auf dem Arm und guckt da so raus und der Besucher merkt gar nicht, dass man also ihn etwas diese Sache umspielt.
Die Knochen des japanischen Seraus sind eingeweicht, aber noch nicht weiß für die Ewigkeit. Das Blauschaf ist modelliert, aber der Ton ist noch nicht trocken. Und so erlebe ich jetzt am Ende meines Besuchs in der Präparatorenwerkstatt auch noch den dritten Arbeitsschritt bei der Herstellung einer Dermoplastik an einer Schraubenzieherziege. Auch diesem Tier ziehen wir jetzt wieder das Fell über die Ohren, nur wollen wir ihm diesmal nicht aus dem Anzug helfen, sondern in den Anzug. Also wir schreiten jetzt zum finalen Akt dessen, was wir hier gemeinsam erleben. Das ist sozusagen der dritte Akt, ja?
Der letzte Akt, ja. Das Finale. Das ist jetzt erstmal zunächst die Haut, die wir hier uns angucken. Sauber und sehr schön. Man sieht, dass die Haut wirklich da maximale Stärke von 2 mm hat. Die Haare stecken in der Haut drin. Die Rückseite ist eigentlich, fühlt sich genauso an wie so ein nasses Fenster. Da kann man sich vorstellen. Man kann auch sehen, dass man die Haut zum Beispiel noch ausdehnen kann. Kann man beliebig verschieben. Es gibt also Bereiche, wo die Haut sehr stark dehnbar ist.
Das duftet ja auch fast, ne?
Das ist irgendwelche Gerbmaterialien, die da durchduften. Hier sehen wir jetzt das Gesicht des Tieres. Wir haben jetzt die Lippen dünn geschnitten, haben wir vorhin kurz erzählt. Und auch die Nasenlöcher sind umgekrempelt von der Rückseite. Ich kann jetzt einmal sehr schön die Nase nachmodellieren und sagen mal, feinste Mimik machen beim Überziehen nachher.
So, jetzt genau. So, wie geht man das an?
Also man kann sich zunächst nochmal ein paar Fotos angucken von den lebenden Tieren, um zu sehen, welche markanten Stellen, wo die Haut, wie die verteilt ist, wie der Aalstrich langläuft und wo die Mähne genau hingehört. Das hat man aber schon im Kopf eigentlich drin.
Ja.
Als erstes werde ich die Haut nochmal befeuchten. Das heißt, also die hat zwar eine gewisse Grundfeuchtigkeit drin. Wenn man diesen Pinsel und pinselt die ganze Haut mal ein, sie wird dadurch dehnbarer und geschmeidiger. Das ist so eine leichte Immersion, die man nochmal aufbringt. Jetzt müssen wir ausprobieren, ob wir sozusagen mit dem Hals über den Kopf hinwegkommen. Ansonsten muss ich den Hals noch etwas aufschneiden.
Das ist eine Anprobe.
Eine Anprobe, ja. So, jetzt kommt der spannende Moment. Wenn wir jetzt und versuche langsam, den Kopf durch den Hals durchzubewegen.
Gut, da guckt er.
Da guckt schon mal durch. Das ist so eine gewisse Sorge. Man hat das Tier exakt nach den Maßen gemacht, die man von dem toten Tier genommen hatte. Aber trotzdem ist es immer so eine gewisse Spannung, ob es dann auch wirklich so funktioniert, wie man es möchte.
Ja.
Aber es sieht gut aus.
Ich glaube, das ist wahrscheinlich für einen Schneider immer ein spannender Moment, ob dann dieser Maßanzug tatsächlich so sitzt wie...
Na gut, der Schneider hat auch mehrere Anproben und wir haben dann auch mehrere Anproben möglich. Das passt dann auch. So. Die Haut kommt nach vorne. Für die Anprobe hast du eine kleine Klammern, wie eine Art Wäscheklammern, mit dem man dann sagen wir erstmal die Haut auf beiden Seiten hinten zusammenhalten kann, dass sie nicht jedes Mal wegfällt. Aber ich habe hier sehr viel Platz, das ist alles sehr schön.
So. Das sitzt doch wie angegossen.
Das sitzt wie angegossen. Ich bin auch nicht unzufrieden erstmal. Wenn wir jetzt sagen wir, die Haut richtig verteilt haben, wird das Tier zugenäht. Das heißt, wie der Schneider auch, würde ich jetzt anfangen mit Nadel und Faden von hinten anfangen, die Haut so zuzunähen, dass man also von außen keinerlei Naht sieht. Das lässt sich relativ gut zwischen den langen, dichten Haaren hier verstecken. Jetzt, und wenn das ganze Tier komplett zugenäht ist, kommt die Gestaltung des Kopfes rein. Der Kopf ist das Allerwichtigste an der ganzen Geschichte. Die Augen sind sozusagen das A und O, die dem ganzen Tier erstmal Leben geben. Das heißt, wenn die Augen nicht richtig eingesetzt sind, dann fehlt auch der gesamte Ausdruck dieses Tieres. Und das ist eine Sache, die man dann zum Schluss macht als Letztes. Und da kann man dann...
das sind die Augen.
Gucken wir uns mal Licht an. Es gibt sagen wir, Augen aus Kunststoff, es gibt Augen aus Glas. Jedes Tier hat eine spezielle Farbe der Iris oder so. Hier sieht man zum Beispiel, wie alle Huftiere, die haben relativ lange, schlitzförmige Pupillen. Die Pupille selber ist zum Beispiel immer dann waagerecht. Das heißt also, durch die Länge der Pupille können so Tiere so einen Panoramablick haben. Das heißt also, irgendwo ein Tier, das in der Steppe lebt oder irgendwo so ein Tier, kann sehr weit gucken, was vor und hinter ihm dann eigentlich passiert. So ein
Panoramablick.
Und wenn ich jetzt das Auge nicht gerade einsetze, sieht das schief aus. Da kommt also innen dann etwas Ton runter und dann kann ich jetzt durch das Augenlid hindurch das Auge in die Plastik einbringen, das wird dann also mit entsprechendem Material umbaut. Und dann wäre eigentlich das Tier soweit fertig, getrocknet. Und dann ist die letzte Phase, die man macht, dass das Tier also wie so eine Frau ein Make-up braucht. Das heißt, also man, da muss ein bisschen Glanz auf die Nase und die Augen rauf. Und das macht man dann mit Airbrush-Farben,
die man das ist wirklich kann. Wie ein Make-up im Grunde.
Das ist Make-up zum Schluss. Das heißt, dass das Ding, was haben wir mal.
Noch Lichter zu setzen.
Das Tier dann also erstmal lebendig erscheinen lässt. Wenn ich jetzt so ein Tier frisch präpariert habe oder so, und man hat es fertig gemacht, hat sich Mühe gegeben, das Ding ist fertig, man ist von dem Ding begeistert. Man steht dann da, man sieht das Ding an von allen Seiten oder so, die Begeisterung hält erstmal eine Woche an. Und nach einer Woche guckt man sich das Ding wieder an und sagt, ja, eigentlich ist es schön. Aber es wäre schön, wenn der Fuß noch 2 Zentimeter nach vorne gekommen wäre, dann wäre das Ding perfekt gewesen oder so. Nach 14 Tagen, 3 Wochen hat man sich eigentlich an dieses Präparat gewöhnt oder so und sagt eigentlich, beim nächsten Mal wird es wieder besser werden oder so.
Jetzt haben Sie eben gesagt, das Tier, das wir präpariert haben, gemeinsam,
war das Letzte, das Sie auf dem Tisch hatten. Jetzt können Sie also nicht mehr sagen, das Nächste wird besser.
Gut, also sagen wir mal, dafür erstmal lange genug im Beruf, dass man sagt, man hat ein paar Sachen gemacht, die sicherlich da nicht schlecht gewesen sind und muss auch irgendwo mal ein Ende haben, denke ich mal, die Sache. Und da, also wie gesagt, ich habe 1969 hier im Museum angefangen. Wenn man jetzt mal so kurz überschlägt, sind 48 Jahre und in 48 Jahren hat man da sicherlich eine Reihe Tiefpunkte gehabt, auch eine ganze Reihe von Höhepunkten, die da also im Berufsleben drin waren. Und irgendwann ist so auf so ein Punkt gekommen, wo man sagt, jetzt könnte man mal mit einem neuen Lebensabschnitt beginnen, ein paar andere Sachen machen, die, wo man vorher keine Zeit zu gehabt hat.
Wissen Sie schon, was das sein könnte?
Mit ziemlicher Sicherheit. Ich habe mich, sagen wir, schon eigentlich da lange darauf vorbereitet. Heißt also, man hat hier im Museum ein Leben lang sich damit beschäftigt, naturalistisch zu arbeiten in irgendeiner Form. Man hat also, sagen wir mal, versucht, Tiere so exakt wie möglich nachzubilden. Man hat also da irgendwo mit Farbe gearbeitet, mit Ton gearbeitet, mit irgendwelchen Materialien. Und man hat, sagen wir mal, eine gewisse Vorstellung, dass man also etwas künstlerisch sich da betätigen möchte, dass man dann also irgendwo Plastik modellieren kann, aber dann würde ich nichts machen, was, sagen wir, naturalistisch ist, sondern auch so freie Form. Ich finde so Sachen wie Henry Moore macht da ganz fantastisch oder so, dass man sagt, man hat also da irgendwo einen großen Tonklumpen und der möchte von allen Seiten irgendwo spannend sein und eine schöne Linienführung haben oder so. Und das ist so eine große Herausforderung. Ich kann also stundenlang an so einem Ton- oder Gipsklumpen rumraspeln und rumdrücken oder so.
Okay, Herr Maske. Ich glaube, ich muss jetzt zusammenpacken, damit
ich Sie zusammen.
Ja, ich danke Ihnen sehr.
Bis dann.
Im Anschluss an den Werkstattbesuch bin ich mit Professor Johannes Vogel verabredet zu einem Gespräch darüber, in welchen größeren Zusammenhang der Museumsdirektor des Naturkundemuseums in Berlin die Arbeiten seines Tierpräparators stellt.
Also ich habe jetzt die Lebenswirklichkeit eines Tierpräparators innerhalb Ihrer Institution kennengelernt. Welchen Platz nimmt das eigentlich ein in dieser Institution? Was spielt diese Tierpräparation auch für die Forschung für eine Rolle?
Also, man kann ein Museum nicht ohne Sammlung denken. Aber gleichzeitig ist es unser Auftrag, dass unsere Kommunikation wissensbasierend ist. Das heißt, wir müssen uns so weit wie möglich einer Ähnlichkeit, einer Lebensnähe annähern. Und um das zu tun, braucht man ein Verständnis der Prozesse von Natur. Und hier haben wir eben halt ein tolles Beispiel dafür, dass wir auf der einen Seite einen großen Forschungsbereich haben, der sich überlegt, wie Morphologie, wie der Körper, den wir zum Beispiel als Säugetiere haben, wie der funktioniert im Zusammenspiel zwischen Muskeln, Knochen, Sehnen, Sinnesorganen und so weiter und so fort und wie sich das über Jahrmillionen in der Evolution entwickelt hat. Und auf der anderen Seite haben wir dann ein Verbildlichen von Funktion und Form in diesen sehr lebensnahen, echten Präparaten, wo man eben halt durch das Fell hindurch jeden einzelnen Muskel sieht, wo die in Posen dargestellt werden, die man auch in diesen Tieren in der Wildbahn oder sonst wie beobachten kann. Also das ist schon ein Zusammenspiel der verschiedenen Kräfte.
Es ist ja so, dass das Museum für Naturkunde offiziell auch noch Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung an der Humboldt-Universität Berlin heißt. Und dieser komplizierte Name sagt auch etwas darüber aus, was das Haus eigentlich für eine Geschichte hat und was es für Aufgaben hat. Können Sie mir dazu was sagen?
Dieses Haus ist höchstwahrscheinlich das Besonderste, das Interessanteste und vielleicht auch das, was die Ideengeschichte angeht, wichtigste Naturkundemuseum der Welt. Das hat hier in Berlin angefangen. Und viele Menschen auf der Welt wissen, dass die Idee der modernen forschenden Universität aus Berlin kommt. Was aber nur wenige wissen, ist, dass diese ursprüngliche Universität 1810 um Sammlungen herum gegründet wurde. Und diese Sammlungen, die essentieller Bestandteil der forschenden modernen Universität gewesen sind, sind eben halt die Sammlungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und die Sammlungen des Museums für Naturkunde. Das heißt also, die moderne Universität wurde ursprünglich um Objekte herum gedacht, weil Objekte eben halt uns dazu einladen, unendliche Fragen zu stellen. Sie müssen sich das überlegen. Wir sind ja auf einem Gebäude mit ungefähr 38.000 Quadratmetern. In diesen Mauern liegen 50% aller Kulturgüter Berlins, liegt ein Viertel aller naturkundlichen Sammlungen Deutschlands, nämlich 30 Millionen Objekte. Und das sind nur die Objekte, die wir katalogisiert haben.
Absolut unfassbar.
Absolut unfassbar.
Also das Werk vieler Generationen, vieler, also einer Kohorte und ganzen Armeen von Wissenschaftlern, ja. Präparatoren
ja. und so weiter. Unsere Sammlungen sind 300 Jahre alt. Das heißt also, wir sind jetzt hier in der 13. Generation von Forscherinnen und Forschern. Seitdem wird hier Ordnung geschaffen.
Der Wissenschaftler als Sammler, das ist auch eigentlich fast ein Klischee. Die einen sammeln meinetwegen im wilhelminischen Deutschland die Briefmarken, die anderen sammeln eben Exponate von Käfern und so weiter. Warum muss man all das sammeln? Warum muss man Fische sammeln? Warum muss man Käfer sammeln?
Ich glaube, die Menschheit sollte im Großen und Ganzen sehr, sehr froh sein, dass es diese Sammlungen gibt. Viele der Krankheiten, die uns heute bedrohen, wie zum Beispiel Vogelgrippe, Malaria, Ebola, die Forschung zu diesen Stämmen, die ja immer wieder neu virulent auftreten, ist immer, immer sammlungsgestützt. Wenn keiner dieses Zeug sammeln würde, wären wir diesen Ausbrüchen der Krankheit komplett hilflos ausgeliefert. Und das ist bisher der einzige Grund, warum es 7,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde gibt, weil wir über medizinischen Fortschritt es hinkriegen, diese großen Seuchen in Schach zu halten. Dafür brauchen wir Sammlungen.
Sie haben eine Professur für Biodiversität und Wissenschaftsdialog auch hier an der Humboldt-Uni. Im Kinderlied heißt es, alle Vögel sind schon da. Wenn ich heute im Garten sitze, sind nicht mehr alle Vögel da.
Ja.
Macht Ihnen das zu schaffen persönlich? Oder würden Sie ganz in der großen, sagen wir mal, evolutionären Totale sagen, naja, es gab immer Arten, die ausgestorben sind, dafür sind vielleicht andere gekommen?
Also, ich bin Botaniker, ich interessiere mich sehr für die Pflanzenwelt. Ich habe seit den 70er Jahren ganz eindeutig zwei Sachen erlebt. Das eine ist, dass die Nummernschilder und die Scheiben von Autos eben halt nicht mehr mit Insekten beschmiert sind nach einer längeren Reise. Und das andere ist, dass man überall in der Landschaft den Einfluss von Stickstoff sieht, dass eben halt jetzt überall die Brennnessel und verschiedene andere Stickstoffzeiger überhand nehmen. Das sind zwei Veränderungen, die mich sehr betroffen machen, weil ich eben halt eine bunte, eine reich gegliederte Landschaft mit viel verschiedenem Leben gerne mag. Es macht mir große Freude, Schmetterlinge zu beobachten. Es macht mir große Freude, verschiedene Blumen zu sehen. Das ist für mich ein persönliches Glücksgefühl, was eben halt immer schwieriger wird. Das macht mich traurig und betroffen. Und das andere ist eben halt, dass wir, und jetzt kommen wir wieder zu den Bienchen, gar nicht wissen, welche Schlüsselfunktionen verschiedene Arten überhaupt in der Umwelt spielen. Wir spielen also wirklich russisches Roulette und in dem Revolver, den wir uns auf die Stirn setzen jeden Tag, das hat eine große Trommel und da sind ganz viele Kugeln drin. Die neueste Schlagzeile sagt jetzt, es gibt jetzt seit 4 Milliarden Jahren Leben auf der Erde. Es wird auch auf dieser Erde Leben geben, bis wir dann endlich von der Sonne geschluckt werden in 10 Milliarden Jahren. Das heißt also, wir sind derzeit in einer Zeit, wo es glücklicherweise sehr, sehr viel Diversität auf der Erde gibt. Und diese Diversität trägt in verschiedenster Form dazu bei, dass wir ein gutes Leben haben, dass wir Trinkwasser haben, Sauerstoff zum Atmen haben, dass wir uns ernähren können, dass wir uns kleiden können. Wir behandeln allerdings diese Diversität, wir vernachlässigen sie.
Vernachlässigen heißt, sich einfach nicht genug dessen annehmen oder das zu erforschen oder das zu schützen?
Das sind ganz verschiedene Prozesse, die aber zusammen gedacht werden müssen. Ich glaube, dass so ein Haus wie unseres eine einmalige Chance hat, in diesem Spiel zwischen Erforschung, Schutz, gesellschaftlichem Bewusstsein. Ganz einfach. Wir sind hier in Berlin. Wir sind hier mitten in der Stadt. Die Bundeskanzlerin und die Ministerien sind nicht weiter als 1,5 Kilometer von uns weg, genauso das Parlament. Wir haben einen politischen Auftrag. Und jetzt kommt der Witz. Das gesamte Leben der Erde zu erforschen, ist heute möglich. Wir haben die Technologien. Fortschritte in der Molekularbiologie, in der Informatik, aber auch die Beteiligung von Bürgern an Biodiversität machen es heute möglich, ganz anders sich dieser riesigen Herausforderung zu stellen. Das Ganze zu tun, weltweit, ist billiger, als zum Mars zu fliegen, um da zu gucken, ob es dort Leben gibt. Ich verstehe überhaupt nicht, dass die Politik es nicht begreift, dass diese angeblichen Prestigeprojekte Augenwischerei ist.
Sie sind stellvertretender Vorsitzender des Bioökonomierats der Bundesregierung, arbeiten als Berater der Regierung in Sachen Naturschutz, Landschaftsplanung. Hätten Sie zum Beispiel Herrn Schmidt von der CSU dahingehend beraten, die Nutzung des Glyphosats auf europäischer Ebene weiterhin durchzusetzen?
Ich glaube, dass wir in einem Agrarsystem gefangen sind, was keinem richtig mehr nutzt. Getrieben wird das durch den Willen der Bevölkerung, billig Nahrungsmittel kaufen zu können. Üppig und billig Nahrungsmittel zu kaufen. Das ist einer der Haupttreiber. Da muss die Diskussion beginnen. Sind wir bereit, dafür mehr auszugeben? Und wenn wir dafür mehr ausgeben, wie kommt dann dieses Geld bei einem Erzeuger an, dem man nicht unterstellen kann, dass sie darauf aus sind, die Natur zu zerstören? Am Ende ist das eine im System konform getroffene Entscheidung des Landwirtschaftsministers. Ich glaube aber, dass das ganze System falsch ist und dass darüber eine Debatte geführt werden muss. Und das ist, glaube ich, grundsätzlich ein Problem. Dieses Weiter-so, das geht nicht.
Kann man das sagen, dass man als Biologe doch irgendwann zum Umweltschützer wird?
Ja, bei mir ging das Hand in Hand. Also der Gedanke, dass Natur etwas Schützenswertes ist und dass es spannend ist, es zu beobachten und zu erforschen, hat sich bei mir in der Kindheit bereits geprägt und ich kann das auch gar nicht und will das auch gar nicht auseinanderdividieren. Aber ich will da jetzt nicht pathetisch klingen. Man schützt nur das, was man kennt und was man auch wertschätzt. Das sind doch alle diese Widersprüche, die wir hier auch am Museum leben. Wir haben hier Weltmeister, die schönsten Präparate machen. Viele dieser Präparate, die Sie hier sehen, sind ja für das Naturkundemuseum gestorben. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir sie natürlich so schön wie möglich darzustellen, damit eine emotionale Beziehung zwischen dem Besucher und dem Haus im weitesten Sinne geschaffen wird, was es uns dann, glaube ich, ermöglicht, in einen rationalen Diskurs über die Fragen, zu denen wir forschen und zu denen wir arbeiten, zu denen wir uns Gedanken machen, zu treten. Und das ist der Trick. Jetzt will ich nicht vorschlagen, dass wir erst töten müssen, damit wir verstehen, was der Wert ist und wie wir es lieben. Aber ich glaube, dass Museen, die eben halt große Häuser toter Tiere sind, da eine interessante Rolle spielen.
Aber Sie müssen auch Geschichten erzählen.
Wir müssen Geschichten erzählen. Mit 30 Millionen Objekten haben wir 300 Millionen Geschichten. Das heißt, wir sind das Haus der unendlichen Geschichten. Und viele dieser Organismen, die wir hier haben, haben in der einen oder anderen Weise auch eine Beziehung zu ihren Hörern.
Herr Professor Vogel, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich.
Das war die Präparatorenwerkstatt. Ein Besuch im Mikrokosmos des Naturkundemuseums Berlin. Es verabschiedet sich von Ihnen Manuel Gogos. Technik Jens Müller und Gunter Rose. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.